Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Hamburg auf der D3Con und vor mir sitzt jetzt Christina Flegel, sie ist Senior Digital Analystin bei Kongstar. Danke.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne.
Und auf meine dummen Fragen antwortest. Und jetzt habe ich eben gerade gesagt, worüber wollen wir denn reden? Und du hast gesagt, du hast gerade ein Panel moderiert zum Thema Metamix Modeling.
Metamix Modeling, genau. Mhm.
So, Metamix Modeling, was bedeutet das?
Metamix Modeling ist ein Datenmodell, bei dem verschiedenste Datenquellen zugrunde gelegt werden, um unsere Vertriebskanäle, unsere Werbekanäle darzustellen, zu attribuieren und den Wertbeiträge zuzuweisen. Da geht es vor allem darum, zu sehen, welcher Kanal welchen Absatz gebracht hat. Und da werden halt auch Kanäle einbezogen, die man so im Tracking nicht abbilden kann, wie zum Beispiel TV oder Radio oder Print. Und genau. Da geht's,
also auf Deutsch,
das zu modellieren.
Wo versenke ich mein Budget, wo es überhaupt nichts bringt? Das will ich rausfinden.
Genau.
Okay, das klingt schon mal.
Oder wo sollte ich es besser versenken?
Genau, das klingt schon mal vom Ansatz her ganz gut. Und dahinter stecken dann irgendwelche Modelle. Ich glaube, Google hat da auch irgendwie was.
Genau, mit Google war ich auch eben auf der Bühne. Die haben ein Modell, so eine Open-Source-Lösung, wo man halt relativ einfach, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was wir machen, einsteigen kann und genau das Ganze auch dann mal an der Stelle austesten kann. Facebook arbeitet ja mit Robin beispielsweise auch eine Open-Source-Lösung und wir bei der Kongstar machen Metamix-Modeling schon seit 2018 und haben vor 2 Jahren nochmal den Anbieter gewechselt, weil es jetzt einfach immer mehr Lösungen auf dem Markt gibt, die vor allem auch viel mehr Usability bieten als früher die Modelle, die dann doch sehr stark im Data Science lagen und wo Ergebnisse und Business Cases angefragt werden mussten. Dann hat man gewartet und Präsentationen zurückgeschickt bekommen nach einer Weile. Und so ist das halt jetzt viel simpler dargestellt und viel usabler für die ganze Kongstar eigentlich, für jeden Anwender einfacher zu verstehen, damit da halt einfach viel mehr mitgearbeitet werden kann und viel mehr Cases auch mit berechnet werden können.
Gut, ich bin natürlich ein Riesenfreund von Usability, also gerade wenn es um Software oder um Systeme geht. Auf der anderen Seite spielt hier natürlich eine wahnsinnige Rolle auch die Anbindung der Daten. Und ist da, wo liegen da die Knackpunkte oder welche Daten werden angebunden und wenn ja, wie?
Ja, das ist der größte Knackpunkt von allen. Also zum einen muss man damit anfangen, man braucht anständig Datenhistorie. Also ich sage immer mal so Pi mal Daumen, unter 3 Jahre geht da nichts. Und man braucht halt auch ein anständiges Besucherniveau auf der Webseite. Man braucht wirklich auch genug Datenpunkte, damit das Modell halt anständig arbeiten kann und auch wirklich Korrelationen und Kausalitäten herstellen kann. Und dann ist die Datenqualität natürlich auch super wichtig. Ne? Man kann natürlich alles Mögliche an Daten einspeisen, aber dass die halt auch wirklich sauber sind. Also das fängt an mit den Tracking-Daten der Visits, der First-Party-Daten, der Absatzdaten, Umsatzdaten, aber auch die Daten, die wir von der Media oder von der Marktforschung bekommen. Alles muss ja eine gewisse Qualität haben. Das muss regelmäßig geprüft werden. Das passiert bei uns noch sehr viel händisch leider. Ne? Kann man jetzt die KI-Zeit natürlich auch nochmal schön optimieren und automatisieren. Und ja, das Thema Schnittstellen und Anbindung ist noch ein großer Pain bei uns, ehrlicherweise, weil so eine Datenarchitektur in einem Unternehmen baust du ja nicht auf, weil du irgendwann mal ein MMM machen willst, sondern das baust du ja auf, weil du Reporting-Ansprüche hast oder mit den Daten anderweitig arbeiten möchtest. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da die Schnittstellen herstellen. Zu den Digitalkanälen ist das natürlich einfacher, als wenn du beispielsweise noch Zulieferer hast. Wir haben sehr viele Zulieferer aus Marktforschung und aus der Media beispielsweise. Die Daten sind ja auch nicht immer wöchentlich verfügbar. Da muss man halt manchmal auch so 2 bis 4 Wochen warten. Und dann sind das jetzt häufig bei uns noch sehr viele Tabellen. Wir haben sehr viele Datenquellen, wo wir auch Tabellen ziehen und die halt noch via SFTP rüberspielen. Und das ist alles noch sehr viel manuelle Arbeit dahinter, die wir halt aber sukzessive versuchen zu automatisieren, ja. Aber das Thema Schnittstellen ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Aber für mich auf jeden Fall kein Punkt, wo man sagt, okay, Deswegen machen wir jetzt kein Media-Mix-Modeling, weil wir nicht genug Schnittstellen haben oder nicht anständige APIs haben. Man sollte sich da halt nur überlegen, dass man halt auch die gewisse Women- und Manpower dafür braucht, um das zu stemmen.
Ein guter Spiegel von meinen Aktivitäten sind sicher die Besucher der Website. Das heißt, wie differenziert nehmt ihr die rein, diese Informationen, nur Besucher oder Besucher bestimmter Bereiche oder sogar konkret einzelne Landingpages?
Nee, wir nehmen erstmal allgemein Besucher, die dröseln wir dann nochmal auf, natürlich pro Kanal, den wir abbilden wollen im Mediamix Modeling. Deswegen auch große Voraussetzung ist einfach eine anständige Kampagnennomenklatur, damit man das auch gut granular darstellen kann. Und dann schauen wir uns natürlich Paid-Unpaid an, um auch eine Baseline darstellen zu können. Aber die Granularität ist relativ gering im Vergleich zu dem, was man so in der alltäglichen Ad-Hoc-Arbeit sich anschauen würde.
Gleich, mal für mich zum Verständnis. Also welche Daten kriege ich dann ganz genau, dass ich jetzt eine Social-Media-Kampagne habe, dann habe ich irgendwelche Besucherzahlen, die mir zugeliefert werden. Das ist der eine Punkt. Aber meine Frage ging jetzt konkret in die Richtung Owned, also die von mir besessenen Systeme sind meine Website, auf der ich aufgrund der Restriktionen heute nicht mehr sagen kann, von wo kam der Besucher. So genau geht's nicht, aber ich kann sagen, wo ist der Besucher aufgeschlagen? Also auf welcher Landingpage ist er beispielsweise aufgeschlagen? Und wie differenziert nehmt ihr diese Daten mit rein?
Wir differenzieren das nicht nach Landingpage. Wir nehmen wirklich alle Besucher, die jegliche Seiten besucht haben.
Okay, das heißt also, die Kampagne jetzt immer angenommen, ich habe eine Facebook-Kampagne und da gibt's auch eine Landingpage auf der Website dazu, dann messe ich nur über die Facebook-Daten, die mir Facebook liefert, aber nicht, ich nutze nicht die Chance, dass ich auch nochmal die einzelne Landingpage bei mir nehmen kann.
Nee, die einzelne Landingpage nehmen wir nicht. Also man ist da im MMM auf einem relativ holistischen Level unterwegs, was die Datentiefe anbelangt. Weil das MMM ja nicht nur versucht, die Kanäle, die man sowieso attribuieren kann, ne, ob das jetzt auf Visits oder auf Absatz ist, also da sehe ich ja sowieso, wer von meiner Kampagne kam, weil es halt einfach getrackt wird. Mhm. Und weil ich Kampagnenparameter habe, das MMM versucht ja auch darzustellen, was hat TV für einen Beitrag geleistet? Hat derjenige, der über Social kam, vielleicht vorher mal einen TV-Spot gesehen oder einen Radiospot gehört? Und um das halt darstellen zu können, nimmt man halt bei den Visits und auch bei den Absätzen ein relativ geringes Granularitätslevel an und stellt das hier eher holistisch dar, damit das Modell wirklich einfach alles ungefiltert, sage ich mal, nimmt und das dann den Kanälen zuweist, wie es das Modell halt, das statistische Modell dahinter berechnet.
Okay, jetzt beginne ich zu verstehen. Ich müsste es einfach mal selbst machen, aber das wird irgendwie zu viel meinen persönlichen Rahmen sprengen, um das zu verstehen. Also, aber das ist ja quasi die Fähigkeit, die du dann eben hast, dass du dieses ganze System auch einigermaßen blickst. Damit bist du natürlich auch recht wertvoll für dein Unternehmen, weil du bist die große Blickerin, oder? Also das ist ein ganz wichtiger,
eine der großen Blickerinnen. Ohne Team schafft man das natürlich nicht. Was auch wirklich essentiell ist beim Thema Media Mix Modeling, das haben wir halt auch relativ früh gemerkt. Man braucht wirklich einen Partner, der sich schon länger damit auskennt. Also wir haben einen Berater am Start, auch schon seit vielen, vielen Jahren, der uns da betreut, also das Thema immer wieder mit aufbaut, immer wieder mit uns challenged, weil dieses tiefergehende Wissen, das haben wir halt einfach von Anfang an, von der Pike an nicht. Das kommt ja mit der Erfahrung. Und Erfahrung kann man sammeln, wenn man es aufsetzt. Und dann ist es immer gut, sich externe Ressourcen da reinzuholen. Also neben unserem Anbieter, das MMM, die uns natürlich auch super da an der Stelle beraten, haben wir halt einfach noch einen externen Partner dabei.
Und welche Rolle spielt jetzt die KI dabei? Oder wo assistiert KI im Hintergrund? Und wo kommen auch schon spezielle Agenten zum Einsatz, die also verstehen, was sich da bei euch tut und was ihr da alles macht?
Also die KI spielt insofern eine Rolle, dass jeglicher KI ja ein Machine Learning Modell zugrunde liegt. Und das MMM ist ja auch ein Machine Learning Modell. Das ist eine Maschine, die auf Basis der historischen Datenpunkte lernt. Und dann mit den Learnings, die es halt aus den historischen Daten zieht und den Korrelationen und Kausalitäten, die es herstellt, nach einer bestimmten Systematik, kriege ich natürlich entsprechende Empfehlungen oder Predictions ausgespielt. Wir haben eine Art KI dahinter oder davor liegen, sag ich mal. Also das Modell arbeitet, spuckt uns Ergebnisse aus. Die KI denkt sich aber auch manchmal freie Ergebnisse aus, also um das greifbarer zu machen. Wir haben einen Mediaplan von der Mediaagentur geschickt bekommen, geben den in unser Media Mix Modeling ein und schauen uns an, was optimiert es denn, ne? Also wie wäre das Endergebnis nach der Attribution, die uns das MMM ausspuckt, und wo sollten wir besser rein investieren. Dann nimmt sich die KI aber auch raus auf Basis des Budgets, was wir ihr vorgegeben haben, unabhängig von dem, wie wir die Media schon vorab grob geplant haben, uns einen eigenen Vorschlag auszuspucken. Und dann zu sagen, hier aber mit das allerbeste Ergebnis kriegt ihr, wenn ihr die Kanäle so verteilt. Das hat immer noch mal wieder die Krux, ne? Da ist halt kein Agent hinter, der das auch noch mal logisch durchdenkt, weil zum Beispiel die Search-Kanäle kannst ja nicht flexibel skalieren. Also ne, suchen ja nicht mehr Leute, wenn du mehr Budget reingibst. Ne? Und da hat das dann auch wieder seine Grenzen, weil an der Stelle muss man dann halt immer schauen, wie viel gibt die KI da rein, macht das halt auch wirklich Sinn? Und da muss man tatsächlich dann noch mal die menschliche Intelligenz mit einschalten, weil es halt eben kein Agent ist, sondern tatsächlich einfach nur eine maschinenbasierte
Option. Welche Rolle spielen synthetische Zielgruppen bei euch, dass ihr mit synthetischen Zielgruppen versucht zu modellieren, wie würden denn Menschen reagieren?
Oh, das machen wir noch gar nicht auf Zielgruppenebene, ehrlicherweise. Also soweit sind wir da an der Stelle noch nicht. Wir haben auf Kanalebene arbeiten wir viel. Wir arbeiten natürlich mit unseren Main-KPIs in den Modellen. Also wir haben verschiedene Submodelle, die halt auf Absatz, auf Brand-Effekte und auf Visits arbeiten. Und wir haben nochmal auf einem gewissen Werbeziel, also ob wir jetzt Brand- oder absatzgetriebene Kanäle oder Kampagnen haben, runtergedröselt. Aber auf Zielgruppenebene arbeiten wir noch gar nicht.
Brand, sagst du, das ist ein ganz wichtiges Ziel, was ich, und das, wie kann ich das fassen und wie messt ihr das? Also Veränderung an der Markenwahrnehmung.
Das ist genau das Thema, wofür wir auch mit das MMM aufgebaut haben. Genau. Weil genau das sind die Effekte, die man halt herausstellen will. Also das MMM arbeitet bei uns auch auf Kurzfristeffekte und auf Langfristeffekte. Also wir haben da so zwei Submodelle, um uns halt auch beides anzuschauen. Natürlich ist auch ein Kurzfristeffekt natürlich Brandinhalt drin, aber die langfristige Baseline, die wir mit unseren mit unserer Markenwahrnehmung aufgebaut haben, die wird in dem Long-Term-Modell berücksichtigt, was wir extra dafür gebaut haben, weil das halt auch immer wieder die Fragestellung ist, ne? Gerade wenn man halt über ATL-Maßnahmen, über Budgets diskutiert, ne? Wie viel TV sollte man eigentlich noch machen, wie viele Leute schauen sich das eigentlich noch an, was hat das für einen Impact auf unsere Absätze? Oder auch auf unsere Zuführung, da kommt man halt natürlich schnell an seine Grenzen, weil man es halt so erstmal nicht messen kann. Und da haben wir natürlich das MMM im Einsatz und bemessen halt die Brandkanäle als auch die absatzgetriebenen Kanäle. Und das MMM attribuiert uns dann entsprechend die Absätze beziehungsweise die Visits, je nachdem, was man sich anschaut, den entsprechenden Kanälen und weist denen einen Wertbeitrag zu. Und dadurch kennen wir halt auch den Wertbeitrag unserer ganzen Brandkanäle. Die digitalen lassen sich ja dann doch nochmal ein bisschen besser messen und auch challengen, ne? Also da gucken wir uns auch tatsächlich das Ergebnis vom MMM an. Passt das zu dem, was passt die Prediction auch zu dem, was wir halt in echt gesehen haben, was gewisse Kanäle hergegeben haben. Aber sowas wie TV, Radio oder Print ist natürlich Gold wert, dass man da halt nochmal einen Wertbeitrag hinterschreiben kann, den man halt auf Basis des Modells halt ermittelt.
Habt ihr ungefähr eine Hausnummer, wie ihr dann die Budgets verteilt in Richtung Ziel? Also was geht in Richtung Absatzorientierung und was oder Optimierung und was geht in Richtung Markenwahrnehmung, Markenveränderung, Marke?
Ja, das haben wir vorab natürlich geplant und verteilt, aber auch das challengen wir immer wieder. Wir hatten zum Beispiel einen Case gehabt, wo wir unterjährig Zusatzbudget bekommen haben und uns natürlich gefragt haben, stecken wir das jetzt eher in Marke oder stecken wir das jetzt eher in Absatz rein? Und da haben wir tatsächlich das MMM gefragt. Wir haben das erstmal nach bestem Wissen und Gewissen auf die Kanäle verteilt, haben dem MMM gesagt, wo kommen wir denn da raus? Lohnt sich das, das so zu verteilen auf die Kanäle? Und dann haben wir die KI nochmal rechnen lassen, also hinter dem MMM, was würdest du denn tun, wenn wir dir einfach nur die Komplettsumme geben, ohne halt vorher zu sagen, wo es reinstecken soll. Und da kam halt auch was Interessantes raus. Dann da hat die KI das in unsere klassischen, ich sag mal, mit Funnel, Upper Funnel Kanäle gesteckt im Social und die Theorie aufgestellt oder die Hypothese aufgestellt, wenn du jetzt Social im Upper Funnel skalierst, dann wirst du in Search zuführen. So, und das ist tatsächlich auch der...
Mal endlich mal bewiesen, das ist ja ein Verdacht, der schon immer da ist.
Genau, genau.
Und das jetzt einfach mit Zahlen
belegt. Und was man sich jetzt auch mit Zusatzbudget in der Regel nicht so traut, ne? Also da will man ja auch wirklich, ne, man kriegt jetzt irgendwie nochmal so von der Seite Budget zugeschoben, dann muss das ja auch irgendeinen Impact haben. Und den direkten Impact kannst du am besten natürlich in den Absatzkanälen, in den absatzgetriebenen Kanälen messen und auch erzielen. Und da haben wir halt uns mutig getraut, das mal auszuprobieren, voll auf das auf die Empfehlung des MMM zu setzen und haben danach in der Echtzeitanalyse auch gesehen, dass das genau diese Wirkung auch entfaltet hat. War zwar relativ kurzfristig, muss man sagen, ne? Also es hat dann in dem Moment so gewirkt, aber es war halt auf jeden Fall da. Und da ist natürlich auch ein bisschen mehr Mut und Aufbruchsstimmung bei uns im Unternehmen entstanden, dem System doch ein bisschen mehr zu trauen, weil halt häufig dann auch nochmal gesagt wird, ja, aber es ist ja nur eine Maschine und wir haben es ja immer so und so gemacht und wir wissen ja auch, dass wir gewisse Dinge nicht machen sollen, nicht machen dürfen. Und man ist dann ja auch irgendwie so alten Mustern noch so unterworfen und ist auch richtig, das immer wieder zu challengen. Man soll sich nicht 100% auf Daten verlassen, auch wenn ich totaler Datenmensch bin, stehe ich da auch total hinter. Aber das ausprobiert zu haben und diese Hypothese endlich mal bewiesen zu haben, war auf jeden Fall ein Aha-Moment für uns in der Congstar.
Wie weit geht ihr inkrementell insofern vor, dass ihr am Anfang mal einen Kanal völlig die Luft abwirkt und sagt, wir machen das mal ein paar Monate lang gar nicht, um zu sehen, was ist der Effekt davon? Habt ihr sowas schon mal gewagt?
Sowas wagen wir in unseren Köpfen seit Jahren.
Okay.
Aber schauen uns dann lieber immer wieder andere an, die solche Experimente gefahren
okay.
sind.
Ja, genau. Okay, das war eine gute Antwort. Schön, schön.
Ja, es ist auch doch mit sehr viel Risiko verbunden. Ne? Und wenn man da derjenige ist, der es vorschlägt, ist man natürlich vorsichtig. Man muss aber auch dazu sagen, bei der Congstar wird schon sehr, sehr viel ausgetestet. Wir sind schon sehr, sehr mutig und haben auch eine super Feedback-Kultur. Aber so richtig rangetraut hat sich da noch keiner. Aber andersherum versuchen wir natürlich, solche Dinge auszuprobieren, wie Social hochzuskalieren, dafür auf andere klassische Kanäle, die wir sonst Budget draufsetzen, vielleicht ein bisschen runter zu drehen und dann halt einfach so neue Cases erschaffen, so neue Beweise schaffen, die ja wiederum am Ende wieder ins MMM eingespeist werden. Das MMM lernt ja auch mit solchen Beweisen und solchen neuen Strategien und wendet diese dann halt auch gerne immer wieder an. Also damit entwickelt man ja auch immer das MMM weiter. Also man kann ja immer auf demselben Muster arbeiten und das MMM spuckt einem auch dasselbe Muster immer aus. Aber wenn man Neues ausprobiert und immer wieder neue Strategien und Daten einspeist, lernt das MMM entsprechend dazu und schlägt halt auch immer wieder Neues vor. Und somit kann man sich halt auch einfach neu aufstellen. Ansonsten macht man es halt auch mal gleich, egal ob man MMM hat oder nicht.
Jetzt. Zweite Möglichkeit, inkrementell zu arbeiten, ist regional unterschiedliche Dinge zu machen. Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Nein, wir sind ja sehr etabliert im deutschen Markt. Und
da kann man innerhalb.
Das stimmt, ja, genau, das stimmt. Das machen wir gerade nochmal in anderen Bereichen, vor allem im Festnetz. Aber das machen wir nicht mit dem MMM tatsächlich. Da sind wir eher produktspezifisch unterwegs, dass wir die Produkte unterscheiden, weil natürlich ein Prepaid-Produkt im Vergleich zu einem normalen On-Net-Flat-Produkt andere Kaufentscheidungen und auch andere Zielgruppen hat. Und Festnetz DSL wäre ja auch nochmal ganz anders von der Zielgruppe und von den Kaufentscheidungen her. Und danach unterscheiden wir es gerade, anstatt über die Region.
Okay. Letzte Frage. Die verschiedenen Systeme, sprich Plattformen, wo ich mein Geld ausgeben kann, und die fressen ja inzwischen mehr als die Hälfte der Budgets. Und auf der anderen Seite die Publisher, die verschiedenen über Programmatic ansprechbaren Kanäle, also die Kanalvielfalt quasi. Wie geht ihr da vor? Gibt's da irgendwelche Erkenntnisse? Nicht alles auf Social, sondern gleichmäßig verteilt? Oder liebt ihr eher die Quality Media oder Content Media?
Da gehen wir eigentlich ja von Kampagne zu Kampagne so ein bisschen unterschiedlich vor. Also grundsätzlich planen wir schon jeden Kanal ähnlich stark. Wir setzen ja auch viel noch auf TV. Was wir jetzt letztens auch nochmal gewagt haben, ist nochmal in Radio einzusteigen. Da hatten wir jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber die Erfahrung, die wir hatten, hat das MMM so dermaßen gut bewertet, dass wir gedacht haben, entweder liegt ein Fehler im System vor oder es funktioniert wirklich so. Und haben wir es versucht und es war eine Mischung aus beidem, ehrlicherweise. Es hat schon besser funktioniert, als wir erwartet haben, aber nicht ganz so gut, wie es uns voll prophezeit hat.
Cool.
Aber da sind wir jetzt nicht so limitiert, dass wir jetzt sagen, nee, wir machen das immer plain. Wir gucken da schon, dass wir das jetzt vorwiegend auch Social nochmal ganz stark ausgebaut, weil wir das auch in der Unternehmensstruktur ein bisschen stärker aufgebaut haben, das Thema. Und TV halt immer wieder eine Rolle. Und je nachdem, ob TV in der Kampagne eine Rolle spielt oder nicht, verteilen sich natürlich die Budgets auch anders.
Allgemein Short-Video, also TV heißt ja auch Bewegtbild und Bewegtbild in verschiedenen Streaming-Umfeldern, in CTV-Umfeldern. Was ist da so eure Erfahrung? Also auch zum Beispiel CTV?
Ja, da setzen wir natürlich deutlich mehr drauf als früher. Ne? Also lineares TV funktioniert halt als Zuführer immer noch hervorragend, ja. Keine Frage. Aber wir setzen natürlich deutlich mehr auf CTV und die anderen TV-Kanäle oder Videokanäle. Und deswegen ist TV bei uns halt tatsächlich auch noch klassisch lineares TV. Und die anderen Videokanäle sind bei uns nochmal unterteilt, auch im MMM. Die differenzieren wir nach ihrer Wirkung, damit wir halt, weil wir auch einfach gemerkt haben, alles in einen Pott zu packen, bringt uns nicht so viel, weil die Kanäle einfach so unterschiedlich wirken und so unterschiedlich genutzt werden, dass wir das nochmal da an der Stelle unterteilt haben.
Verstehe ich. Jetzt hast du eben gerade gesagt, Radio, sprich Audio. Habt ihr schon mal mit Podcast irgendwie versucht zu experimentieren?
Das machen wir auch
tatsächlich. Weil das scheint ja auch im Kommen zu sein.
Ja, genau. Aber das ist mehr so eine experimentellen Phase aktuell noch, dass wir da mit Werben, das sind wir gerade noch am Explorieren. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viele Datenpunkte, dass uns das MMM da jetzt sonderlich weiterhelfen kann, weil wie gesagt, man braucht ja auch eine gewisse Historie, damit das MMM das auch richtig verarbeiten kann. Und da wir da jetzt gerade noch am Experimentieren sind, ist das da halt noch nicht im System drin.
Gibt's irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Noch irgendwelche exotischen Kanäle? Wo du sagst, da hat uns was überrascht, da haben wir irgendwas ausprobiert. Und das ist völlig schräg oder war der totale Bringer?
Nee.
Keine Überraschung.
Im Social wird das glücklich. Okay. Und dass wir halt bei Video da ein bisschen differenzierter unterwegs sind. Nee.
Irgendwie Quality, also Qualitätstraffic, gerade eben hier auf dieser Konferenz auch, dass man da stärker versucht, wirklich die Wirkung auch zu messen und nicht mehr Geld versenkt in irgendwelchen die dann also Anzeigen, die irgendwelche Bots nur noch anschauen. Ist das ein Problem oder geht ihr da aktiv ran?
Nee, da sind wir aktiv schon länger dran. Also Bot-Traffic ist relativ gering bei uns. Qualitätstraffic messen wir auch. Aber das ist jetzt noch nichts, was wir im MMM unterscheiden. Also wir haben gewisse Trigger, die uns anzeigen, dass wir da einen qualitativ hochwertigen Traffic haben im Vergleich zu einem Traffic, der mal eben nur schnell geklickt hat oder jetzt nicht kaufbereit genug war oder in irgendeiner gewissen Informationsphase oder ähnliches. Das haben wir schon, aber das gucken wir uns eher in Echtzeit an, als dass wir das schon im Modell haben, weil da auch noch die Datenbasis zu gering ist.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich.
Danke dir.
Für all die Informationen.
Danke.
Viel gelernt. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.